Kapitel 8 Die allerletzte Täuschung Satans.
Die allerletzte Täuschung Satans wird darin bestehen, das Zeugnis des Geistes der Weissagung unwirksam zu machen. Gegen die Zeugnisse wird ein Hass entfacht werden, der satanisch ist.
Der letzte Anschlag, den General Luzifer gegen die Siebenten-Tags-Adventisten führt, wird ein Angriff auf den Geist der Weissagung sein. Ähnlich den alliierten Angriffen auf Bagdads Radaranlagen ist es ein taktischer Schlag, der uns blind machen soll. Wenn wir das geschehen lassen, stehen die Chancen schlecht, dass wir das Omega erkennen.
Im Buch The Living Temple wird das Alpha der tödlichen Häresien dargelegt. Das Omega wird folgen. Es wird von jenen aufgenommen werden, die nicht willens sind, die von Gott geschenkten Warnungen zu beachten.
Wenn man darüber nachdenkt, ist man nicht mehr wirklich überrascht. Genauso hat auch Alpha begonnen. Heraus aus den Städten. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Eine Tatsache kommt immer zum Vorschein. Die Alpha-Krise hatte ihre Wurzeln in einer Vernachlässigung des Geistes der Weissagung. Dieses Unheil geschah nicht plötzlich. Es war das Endergebnis jahrelanger Sorglosigkeit, die letztlich zu einem tragischen Abfall führte. Bevor die Gemeinschaft diesen endgültigen, schwindelerregenden Sturz in die Schulden und die theologische Krise tat, gab es wiederholt Warnungen aus der Feder von Ellen White.
Eigennutz oder persönlicher Ehrgeiz müssen zurücktreten, wenn man die Lage unserer Krankenhäuser festlegt,
wurde der Gemeinde im Jahr 1902 gesagt.
Gott wünscht, dass wir diese Anstalten außerhalb der Stadt errichten.
Dieser Ratschlag richtete sich unmittelbar gegen die Vorlieben einiger sehr einflussreicher Gruppierungen in der Gemeinde. Doch er entsprang keineswegs einer Laune. Dahinter steckte ein Grund, der mit dem Ziel der ärztlichen Evangelisation zu tun hatte. Inmitten der Natur, so Ellen White,
sind die Kranken aufgeschlossener für den Einfluss des Geistes Gottes. Schenkt ihnen den Segen eines Lebens im Freien, so werden sich ihre Seelen aufrichten und Körper und Geist gesunden. Heraus aus den Städten ist mein Ruf. Unsere Ärzte hätten schon längst zu dieser Erkenntnis kommen sollen.
Dieser merkwürdige Ratschlag, so ganz im Gegensatz zum großartigen Bauprogramm in Battle Creek, wurde unbekümmert beiseite geschoben, weil er den Geschäftsvorstellungen der damaligen Zeit wohl nicht entsprach. Doch ironischerweise war darin eine Frage eingebettet, die im ausgehenden 20. Jahrhundert für Schlagzeilen sorgen sollte, als ein beinahe bankrottes Amerika zur Erkenntnis gelangte, dass es sich die Kosten der eigenen Krankheiten nicht leisten konnte.
Je länger sich die Kranken im Freien aufhalten können, desto weniger Pflege benötigen sie.
Mir als Rechtsanwalt, der zwei Krankenhäuser vertreten hat und der um die Probleme Bescheid weiß, mit denen die moderne Gesundheitsfürsorge zu kämpfen hat, springt dieser Satz besonders ins Auge. Jeder Krankenhausverwalter von heute kennt das Wort, das auf das Konzept, das Ellen White anspricht, genau zutrifft. Aufenthaltsdauer. Je länger ein Patient auf die Pflege im Krankenhaus angewiesen ist, desto höher sind die finanziellen Belastungen für das Gesundheitswesen. Je eher der Patient entlassen werden kann, desto mehr lässt sich einsparen. Wenn man im Rahmen des DRG-Programms der Regierung die Patienten früher nach Hause schickt, kann das Krankenhaus wahrscheinlich gerade so viel Gewinn machen, dass es nicht zusperren muss. Andersherum, Im Jahr 1902 formulierte Ellen White die Antwort auf die Billionenfrage. Wie kann man in der Krankenpflege höchste Qualität bei möglichst geringen Kosten bieten? Die Adventgemeinde hätte diese Antwort parat gehabt. Im selben Jahr, 1902, als sich die Gemeinschaft gegen den göttlichen Rat entschied, in Battle Creek ein teures Bauprogramm durchzuziehen, erteilte Ellen White beachtenswerte Ratschläge bezüglich der Führung von Krankenhäusern.
Gott will nicht, dass sich seine Diener in unnötige und kostspielige Unternehmungen einlassen, die der Gemeinde eine schwere Schuldenlast aufhalsen. Solange alle, die an die Wahrheit für unsere Zeit glauben, in den Wegen Gottes wandeln, dürfen sie vom Herrn volles Gelingen erwarten. Wenden sie sich aber von dem schmalen Weg ab, dann bringen sie Verderben nicht nur über sich, sondern auch über die, die von ihnen Wegweisung erwarten.
Schulden. Ellen White warnte vor dem Ungeheuer, das in einer turbulenten Zukunft viele Krankenhäuser in Gefahr bringen würde. Für jene, die auf ihren Ratschlag achteten, las sich das wie die Börsenkurse von morgen. Josaphat drückte das einmal in einem ganz einfachen Satz aus.
Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch wohl ergehen.
Kurz darauf gab sie weitere Ratschläge, die so manches Herzeleid hätten ersparen und manch eine verlorene Seele hätten erretten können.
Mir wurde wiederholt gezeigt, dass es nicht gut ist, Riesenanstalten zu errichten. Ein Riesenkrankenhaus erfordert viele Angestellte. Und wo viele Menschen beisammen sind, ist es außerordentlich schwierig, einen hohen Stand geistlichen Lebens zu erhalten.
Man braucht sich nur die späteren Entwicklungen in Battle Creek anzusehen, um Ellen White recht zu geben. Wenn der Besucher heute die Stadt betritt, steht er vor einem eindrucksvollen und geisterhaften Gebäudekomplex. Ein gigantisches Haus, das alle anderen überragt. Kelloggs Bau, den er mit so viel Mut und Schwung hatte errichten lassen, kurz bevor die Weltwirtschaftskrise das letzte Kapitel des traurigen Abfalls von Battle Creek schrieb. Wenn eine Institution ihr geistliches Leben verliert, geht sie früher oder später dem Werk Gottes verloren. Das Gebäude dient heute dem Staat als Büro- und Lagerraum. Zerstörerische Ränkespiele. Der Abfall von Battle Creek ist eine klassische Fallstudie dafür, wie die Verwerfung des Geistes der Weissagung fortschreitet und wohin sie letztlich führt. Zuerst begegnete man Ellen Whites Zeugnissen mit vornehmer Nichtbeachtung. Es war nicht notwendig, sich mit der Frau auseinanderzusetzen, solange man das, was sie sagte, einfach übergehen konnte. Als sich jedoch die Krise zuspitzte und einige Leute die Probleme erkannten, die sich aus der Ablehnung des Geistes der Weissagung ergaben, begannen sich entgegengesetzte Kräfte zu rühren. Einige unterstützten Ellen White, andere griffen sie an. Als das geschah, nahm die Ablehnung des Geistes der Weissagung eine neue Wende und wurde aggressiver. Ein Ränkespiel sondergleichen setzte ein, um zu beweisen, dass Ellen White falsch lag. Ihr eigener Neffe versuchte, sie in eine Falle zu locken, damit sie ein falsches Zeugnis abgab. Das Vorhaben schlug fehl. Kellogg brachte zum wiederholten Mal die Anschuldigung vor, dass Ellen Whites angebliche Gesichter durch Informationen, die von anderen stammten, bewirkt worden seien. Mächtige und einflussreiche Leute gingen daran, Material für das, was sie das Blaubuch nannten, zusammenzustellen, um Ellen White in Misskredit zu bringen. Andere, die es nicht wagten, offen vorzugehen, untergruben ihre Autorität auf verborgene Art.
Mit viel Geschick, arbeiten manche daran, die Zeugnisse, die ein halbes Jahrhundert lang der Prüfung standgehalten haben, ihrer Wirksamkeit zu berauben. Gleichzeitig leugnen sie, so etwas überhaupt zu tun.
Man beachte, dass es einen Unterschied gibt zwischen direkter, offener Opposition und subtilen Verdrehungen, die Gottes Botschaften unwirksam machen können. Ellen White beschreibt etwas Paradoxes. Einige Leute zerstören mit viel Geschick die Wirksamkeit des Geistes der Weissagung, während sie nach außen hin vorgaben, daran zu glauben. Der Kampf wurde so heiß, dass er sich die Titelseite zumindest einer Chicagoer Zeitung eroberte. Ellen Whites Feinde gruben Dudley Kenwrights altes Argument aus und verwiesen auf eine Frage, die fast immer dann auftaucht, wenn sich jemand vom Geist der Weissagung bedroht fühlt. Man könne, so das Argument, die Frau nicht ernst nehmen, denn sie sei eine Plagiatorin. Ellen G. White und der Vorwurf des Plagiats. Worin besteht der Vorwurf des Plagiats, des Abschreibens von anderen? Ist Ellen White nicht inspiriert, weil sie wie viele biblische Schreiber auch gut formulierte Ideen anderer Leute übernahm? Die Frage verdient eine nähere Betrachtung von der Gesetzeslage her. Kein Copyright ist absolut. Auch das derzeitige amerikanische Copyright-Gesetz sieht im Artikel 107 vor, dass unter geeigneten Umständen ein Schreiber Teile eines copyright-geschützten Materials eines anderen Schreibers verwenden darf. Das gesetzliche Prinzip, das dahinter steckt, ist der faire Gebrauch. Das geht auf die früheste Zeit des amerikanischen Copyright-Gesetzes zurück. Genau genommen auf die Zeit um 1845, als Ellen White zu schreiben begann. In den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Ellen White zum ersten Mal ihre Visionen niederschrieb, war es üblich, dass Schreiber ausgiebig voneinander abschrieben. Es war das eine Sitte, auf die man bei der Lektüre von Zeitungen und anderen Veröffentlichungen jener Zeit immer wieder stößt. Dieser Gebrauch des Materials eines anderen Schreibers wurde von den Gerichten auch anerkannt. Im Jahr 1845 entschied Joseph Story, Richter am obersten Gerichtshof, einen Fall, bei dem es um den Plagiatsvorwurf ging. In der Urteilsbegründung fasste er das Copyright-Gesetz seiner Zeit so klar zusammen, dass wir uns das kurz zu Gemüte führen wollen. Ein Schreiber mag, laut Richter Story, viel vom Material anderer ausgeborgt haben. Doch wenn es sich dabei um echte Verbesserungen gegenüber dem bestehenden Modell handelt, ist er dazu berechtigt. Jedes Buch der Literatur, Wissenschaft oder Kunst borgt aus und muss das notwendigerweise tun. Kein Mensch schafft eine neue Sprache für sich selbst. Zumindest nicht, wenn er vernünftig ist. Die Gedanken eines jeden Menschen sind mehr oder minder eine Kombination dessen, was andere gedacht oder zum Ausdruck gebracht haben, wenngleich sie durch eigenes Nachdenken abgewandelt, erhöht oder verbessert worden sein mögen. Wir wollen zusammenfassen, was Richter Story gesagt hat. Die Verwendung der literarischen Arbeit eines anderen ist statthaft, solange jemand eigene und echte Forschung betreibt und seine eigene Erfindungsgabe einsetzt, um etwas Neues und Kreatives hervorzubringen. Nun zur Sache selbst. Hat Ellen White durch die Verwendung von Material, das andere vor ihr niedergeschrieben hatten, echte und kreative Verbesserungen vorgenommen, wie sie von Richter Story umrissen wurden? Ich will ein Beispiel anführen. Jeder möge dann selbst urteilen. Im Jahr 1842 veröffentlichte John Harris ein Buch über das Leben Jesu mit dem Titel »Der große Lehrer«. Auf Seite 51 formuliert er folgendermaßen: Er, Jesus, hätte einen einzigen Satz äußern können, der, weil er einen Schlüssel für so manches Geheimnis bereitgestellt und einen Blick ins bisher Geheimnisvolle zugelassen hätte, die regen Gedanken jeder nachfolgenden Generation bis zum Ende der Zeit hätte sammeln und um sie scharen können. Das ist klassische und qualvolle viktorianische Prosa. Ellen White wurde vorgeworfen, diesen Satz im Buch Fundamentals of Christian Education auf Seite 237 verwendet zu haben. Doch was hat sie, falls das stimmen sollte, daraus gemacht?
Er, Jesus, hätte Geheimnisse lüften können, die Patriarchen und Propheten sehnlichst zu wissen wünschten und die menschliche Neugierde allzu gerne verstanden hätte.
Ist das klarer? Ist das eine Verbesserung? Ist das eigenständig? Wenn ja, entspricht das in vollkommener Weise dem, was Richter Story als literarisch einwandfrei bezeichnet hatte. Es stellt sich hier eine noch wichtigere Frage. Ist das Material wahr? Wenn ja, tun wir gut daran, es anzunehmen, so wie wir andere geborgte Stellen in der Bibel akzeptieren. Die Offenbarung scheint sich häufig einer Sprache zu bedienen, die man im nicht-kanonischen Buch von Henoch findet. Paulus zitiert Leute wie Aratus und Menander und verarbeitet einige ihrer Ideen in der Schrift. Als uns Jesus die goldene Regel schenkte, spann er einen Gedanken weiter, der zuerst von Rabbi Hillel artikuliert worden war. Er schöpfte auch, um seinen Zuhörern das Verständnis zu öffnen, aus heidnischen Quellen. Er erzählte das Gleichnis vom reichen Mann und von Lazarus. Diese Tatsache wird von jenen übersehen, die dieses Gleichnis als Beweis dafür nehmen, dass wir nach dem Tod irgendwo hingehen. Wenn wir es zulassen, dass wir uns mit der Quelle der Sprache mehr beschäftigen als mit der Wahrheit, werden wir schließlich an der Schrift zu zweifeln beginnen. Dann haben wir die traurige Geschichte jener Leute wiederholt, die in der Alpha-Tragödie aus der Bahn geworfen wurden. Ich bin nur eine armselige Schreiberin. Früher oder später wird sich jeder Christ eine Frage beantworten müssen, die man nicht übergehen kann. Ist die Gabe der Weissagung ein wichtiges Kennzeichen der Endzeitgemeinde Gottes? Die Bibel ist voll von Verheißungen, dass die Gabe der Weissagung kurz vor der Wiederkunft Jesu in der Gemeinde auftreten wird. Joel 3, 1 und 2 drückt es so aus:
Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen.
In den folgenden zwei Versen stellt Joel klar, dass es sich um eine Weissagung der Endzeit für ein Volk der Endzeit handelt.
Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.
Vor der Wiederkunft Christi wird, so Joel, die Gemeinde mit dem Geist der Weissagung gesegnet werden. Seine Worte klingen in Apostelgeschichte 2,18 nochmals an. In 1. Korinther 1,7 weist Paulus darauf hin, dass der Gemeinde das Zeugnis Christi gegeben wird.
So dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus.
In Offenbarung 12,17 steht klar und deutlich, dass Gottes letzte Gemeinde, jene, die der Zorn Satans trifft, sowohl das Gesetz Gottes als auch das Zeugnis Jesu hat. Man kommt einfach nicht um die Sache herum. Ein immer wiederkehrendes Thema in der Bibel ist die Gewissheit, dass am Ende der Zeit der Geist der Weissagung Bestandteil der wahren Gemeinde sein wird. Das überrascht in der Tat nicht, wenn man bedenkt, dass Gott in der Geschichte immer so verfahren ist. Ein Studium der biblischen Geschichte enthüllt ein unwandelbares Muster. Immer wenn Gott ein wichtiges, zukünftiges Ereignis prophetisch voraussagte, erweckte er auch einen Propheten, um das Ereignis zu gegebener Zeit anzukünden. In der frühen Menschheitsgeschichte erachtete es Gott als notwendig, die Erde durch eine Flut zu zerstören. Bevor das geschah, benutzte er die Gabe der Weissagung, um die Welt davor zu warnen. Noah verkündete diese Botschaft, mit ziemlicher Sicherheit tat das auch Henoch. Volle 120 Jahre zuvor war das Ereignis vorausgesagt worden. Als aber die Zeit der Flut näher rückte, überließ Gott die Welt nicht ihrem Schicksal, ohne eine letzte prophetische Warnung zu geben. Zu dieser Zeit war Henoch bereits verwandelt. Doch Noah blieb, als lebender Prophet, um die Welt ein letztes Mal aufzurufen. In 1. Mose 15 wurde Israels lange Gefangenschaft in Ägypten Abraham enthüllt, lange vor dem eigentlichen Ereignis. Gleichzeitig empfing er eine Weissagung von Israels Errettung. Als die Zeit des Auszuges da war, erweckte der Herr in der Person Moses noch einen Propheten. Mose seinerseits sagte die Gefangenschaft Israels voraus, sollte das Volk ungehorsam sein. Als sie Gott absagten und die babylonische Gefangenschaft bevorstand, sprach Gott neuerlich durch Propheten wie Jeremia zu seinem Volk. Jeremia wiederum weissagte von der schließlichen Rückkehr nach Jerusalem, und als das geschehen sollte, erweckte Gott Männer wie Esra und Nehemia, um das Ereignis anzukünden und die Erfüllung herbeizuführen. Betrachten wir nun die erste Ankunft Christi. Sie war im Alten Testament des Öfteren prophetisch vorausgesagt worden. Vor Christi Geburt verstrichen 400 Jahre im Schweigen, in denen Israel keine Vision vom Herrn empfing. Doch kurz bevor Jesus seinen Dienst antrat, wurde die Gabe der Weissagung in der Person Johannes des Täufers erneuert. Die Welt wurde daran erinnert, dass sich eine Weissagung zu erfüllen anschickte. Die Sintflut, die Gefangenschaft und der Auszug Israels, die babylonische Gefangenschaft, die Entlassung daraus, das erste Kommen Jesu. Jedes Mal, wenn sich eine wichtige Prophezeiung der Erfüllung nahte, erweckte Gott einen oder mehrere Propheten, um das Ereignis anzukünden und die Menschen daran zu erinnern, dass es bald geschehen wird. Nun zu der Frage, der sich aufrichtige Christen aller Konfessionen stellen müssen. Wenn Gott Propheten erweckte, um das Volk an all diese Ereignisse der Vergangenheit zu erinnern, macht dann die Annahme Sinn, dass Gott ausgerechnet vor dem größten aller Ereignisse, der Wiederkunft Jesu, bevor die ganze Welt eine Entscheidung auf Leben oder Tod wird fällen müssen, von seiner Vorgangsweise abrückt und die Welt ohne prophetische Führung lässt? Eine solche Schlussfolgerung passt nicht herein. Sie macht keinen Sinn. Sie ist auch nicht biblisch. Joel sagte eine Zeit voraus, nahe dem Ende, in der der Geist der Weissagung zurückkehren wird. Unter den Menschen, auf die er fallen wird, werden sich auch Mägde befinden. An einem Dezembertag des Jahres 1844 hatte sich eine kleine Gruppe aufrichtiger christlicher Frauen zur Gebetsgemeinschaft eingefunden. Als sie beteten, wurde ein junges Mädchen von 17 Jahren plötzlich von einer Vision erfasst und durfte jenseits des Vorhangs blicken, der normalerweise das Übernatürliche unserem Blick entzieht. Obschon ungebildet und kränklich, erhielt sie den Auftrag, die Wahrheiten, die ihr der Himmel gezeigt hatte, anderen mitzuteilen. Es überrascht nicht, dass sie von der Aufgabe verwirrt war. Sogar im späteren Leben, als sie solche Klassiker wie den großen Kampf oder das Leben Jesu schrieb, fühlte sie sich der Aufgabe immer noch nicht gewachsen.
»Ich bin nur eine armselige Schreiberin«,
sagte sie 1894 im Brief 67.
»Weder mit der Stimme noch mit der Feder kann ich die großen und tiefen Geheimnisse Gottes nachvollziehen.«
Als sie ihren lebenslangen Dienst aufnahm, erinnerte sie den Herrn daran, wie wenig sie sich als Schreiberin eigne. Der Herr gab ihr, so erzählte sie später, zur Antwort, dass sie das tun solle, was sich für jeden jungen Autor geziemt. Lesen und nochmal lesen. Von der Art, wie sich angesehene Schriftsteller der Sprache bedienten, konnte sie viel lernen. In so manchem Buch konnte sie Wahrheiten entdecken, die sehr schön ausgedrückt waren. Diese halfen ihr, die Wahrheiten, die sie mitzuteilen hatte, noch klarer zu vermitteln. Manchmal lagen die anderen Schriftsteller allerdings falsch. In so einem Fall würde, so die Verheißung des Herrn, sein Geist ihr helfen, die Wahrheit herauszufiltern und den Irrtum beiseite zu lassen. So wird es zumindest von V.C. White und D.E. Robinson auf Seite 6 ihres Büchleins »Brief Statements« berichtet. Wenn wir schon auf die Kritiker hören, gebietet es die Fairness, auch Ellen Whites eigene Darstellung der Dinge zu Wort kommen zu lassen. Nun zur Frage, ist ihre Erklärung glaubhaft? Zum Glück für uns gibt es eine Möglichkeit, das zu beurteilen, und zwar mit wissenschaftlicher Genauigkeit. Zu den Bereichen, über die sie schrieb, gehörte die Gesundheit. Als sie sich dieses Themas annahm, war der Stand der Medizin erst ein paar Schritte vom Mittelalter entfernt. Der Aderlass wurde immer noch praktiziert, weil man die Theorie vertrat, dass Krankheiten von zu viel Vitalität herrührten. Kranke Kleinkinder wurden mit giftigen Wässerchen behandelt, wie dem Antimonwein, einer Mixtur aus Alkohol und einem Übelkeit verursachenden Gift. Diese Medizin führte beim Kind zum Erbrechen. Bei ihrer kleinen Körpermasse konnten nur wenige Kinder diese Art von Flüssigkeitsverlust und elektrolytischer Ungleichheit überleben. Das Ergebnis sieht man auf den Friedhöfen des vorigen Jahrhunderts, wo viele winzige Grabsteine eine epidemische Kindersterblichkeit bezeugen. In jener Zeit, die vor ärztlicher Unwissenheit nur so strotzte, schenkte uns Ellen White Grundsätze, die moderne Epidemiologen begierig studieren. Eine Lebensweise, welche ernährungsbedingtes Cholesterin automatisch ausschaltet und die Aufnahme von gesättigtem Fett vermindert, welche sorgsamen adventistischen Männern ein 7-mal geringeres Risiko beschert, an einer Erkrankung des Herzens zu sterben, welche eine Risikoverminderung bei einer ganzen Reihe von Krebsarten bietet und welche im Durchschnitt die Lebenserwartung um mehr als 6 Jahre erhöht. Ellen White schrieb das alles in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Wenn es nicht der Heilige Geist war, der ihr zeigte, welche Informationen sie verwenden und welche sie verwerfen sollte, wie hätte sie das alles wissen können? Dennoch ist es traurig, dass sogar damals, als Gott ganz offenkundig durch eine übernatürliche Kraft in ihrem Leben wirkte, der Kern ihrer Botschaft nur allzu oft ignoriert wurde. Genau das war es, was die Gemeinde in die Krise stürzte, die wir Alpha nennen. Genau das führte zum Verlust einer großen medizinischen Anstalt und zur Zerstörung des Verlagshauses durch Beuer, zur finanziellen Krise und zum geistlichen Abfall, der die Gemeinde schwer erschütterte. Genau das brachte die Gemeinde um die goldene Gelegenheit, das Werk zu vollenden, und verurteilte die Welt zu einer langen Reise in den Albtraum. Könnten Angriffe auf den Geist der Weissagung Bestandteil zukünftiger Krisen der Gemeinde sein? Laut Ellen White ja, ganz gewiss sogar.
Die allerletzte Täuschung Satans wird darin bestehen, das Zeugnis des Geistes der Weissagung unwirksam zu machen. Satan wird genial vorgehen, auf verschiedene Weise und durch verschiedene Werkzeuge wirken, um das Vertrauen des übrig gebliebenen Volkes Gottes an das wahre Zeugnis zu erschüttern. Gegen die Zeugnisse wird ein Hass entfacht werden, der satanisch ist.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.